Der Junge ist ja nicht normal. Vom Mr. Hamsterrad zur Eintagewoche. Oder man könnte hier auch irgendwie sagen, warum der noch nie wirklich ins System gepasst hat und gerade deswegen ein Unternehmerleben entstand, was jetzt auch das Thema Unternehmer Reset und die 100 Plus Community treibt.
Mehr und Wert, der Podcast für Unternehmermenschen. Schön, dass du da bist. Ob du Unternehmer, Selbstständiger, Freiberufler oder angestellter Entscheider bist. Hier geht es um deine Lebensqualität. Von höher, schneller, weiter zu leichter, menschlicher, nachhaltiger. Die 100 Plus Community ist wie nach Hause kommen für Unternehmermenschen.
Der Junge ist ja nicht normal. Also heute interviewe ich jemand, über den wahrscheinlich viele andere sagen würden, der Junge ist ja nicht normal. Wahrscheinlich ist es auch nicht immer als Kompliment gemeint, wenn man so mit 15 schon per Anhalter nicht durch die Galaxis, sondern zumindest durch Europa unterwegs ist. Später jahrelang auf Reisen mit 22 als Unternehmer übernommen hat, mit 27 Mr. Hamsterrad ist, mit Anfang 30 ein Unternehmen hat, was ohne ihn läuft, seit 20 Jahren barfuß unterwegs, manchmal auch schon früh morgens nackt am Strand joggend und der in einem Wohnprojekt mit 9 anderen Familien wohnt, da wird man ja sagen, naja, so ein bisschen anders ist er schon, eben nicht normal. Aber vielleicht ist das ja auch genau das Thema dieser Folge. Denn vieles von dem, was wir heute als normal halten, ist bei genauerem Hinsehen ja ziemlich verrückt. Dass der Unternehmer immer da sein muss, dass Mitarbeiter motiviert werden müssen, dass viel Arbeit automatisch Erfolg bedeutet, dass Kunden überzeugt werden müssen, dass Konkurrenz bekämpft werden müssen, dass man erst aufhören darf, wenn man wirklich erschöpft ist. Und dass ein erfolgreiches Unternehmerleben auch durchaus das ganze Leben auffressen darf. Naja, das gilt alles als normal. Und deswegen geht es heute um einen sehr eigenen Weg. Um Licht und Schatten, um Hamsterrad und Freiheit. Um Unternehmen, Banken, Genossenschaften, Gemeinschaft, Scheitern, Lernen und die Frage, ob nicht normal manchmal einfach nur bedeutet, dass jemand früher als andere merkt, dass alte Codes, alte Programmierungen, alte Vorgehensweisen einfach nicht mehr funktionieren. Und wir haben heute natürlich auch nicht ganz normal das Setting, dass sich jemand informiert, interviewe, den ich gut kenne. Mich. Und ich während des Interviews die Rollen wechsle. Ich habe mir die Fragen aufgeschrieben oder aufschreiben lassen. Ich habe ChatGPT gefragt, zusammen machen wir mal ein Interview mit mir. Und sei kritisch, sei konstruktiv. Du kennst ja mein Leben, du kennst mein Buch, du kennst alles. Und interview mich so, als würde ich einen neuen Gast haben. Und deswegen, ich kenne die Fragen nicht. Ich habe die auch nicht so vorbereitet. Und deswegen ist es ein Experiment. So wie bei jedem anderen Interviewpartner auch. Und die Fragen gehen jetzt los. Also herzlich willkommen zum nächsten Mehr und Wert Podcast. Heute interviewt Uli Zimmermann den Ulrich Zimmermann oder andersrum, der Ulrich Zimmermann interviewt den Uli Zimmermann. Whatever it is, es wird auf jeden Fall spannend. Und dann könnte man loslegen. Also, der Junge ist ja nicht normal. Was daran stimmt jetzt eigentlich? Naja, also, was stimmt denn daran? Wahrscheinlich alles. Also wirklich normal war ich noch nie. Das fing vielleicht schon in der Schule schon an. Bei Mannschaftssport hatte ich nicht mitgespielt, weil mir das einfach immer viel zu aufgeregt war. Also es gibt so ein paar Dinge, die einfach wirklich nicht normal sind. Ich wohne mit 9 Familien hier in so einer Wohngemeinschaft, wo wir uns gemeinsam, es ist zwar über Eigentum verteilt, aber am Ende sind wir doch ziemlich aneinander gekettet. Die versprochene Freiheit ist manchmal auch so ein bisschen ein Gefängnis. Ich lebe davon, dass ich mit Unternehmern weltweit unterwegs bin und tolle Retreats mache. Ich liebe es, wenn wir in der Wüste sind, auf dem Jeep zu sitzen oder irgendwie tatsächlich Nicht ganz normal für Unternehmer, bin ich ja seit fast 30 Jahren überwiegend schuhlos unterwegs, beim Joggen, beim Laufen, wenn man dann irgendwie aus dem Tesla steigt oder früher anfangs aus dem Range Rover, und die Leute gucken nach dem Motto, ja, irgendwie, fürs Auto hat es gelangt, für den Schuh anscheinend nicht. Das wirkt schon etwas verstörend. Und vielleicht an der Stelle, was auch nicht normal ist, neulich war ich auf einer Veranstaltung mit 200 Unternehmern und der Einzige ohne Schuhe. Ist ja normal. Früher hatte ich keine Krawatten an, heute sind es keine Schuhe. Und dann kam abends so bei der After-Show-Party, kam dann jemand und sagt, ey du, was ist denn das da eigentlich mit deiner Schuh? Sag ich, was soll das sein? Ah ja, heute Morgen hat er gedenkt irgendwie, was ist denn das für einer? Aber heute Abend denkt er, oh, das ist aber einer. Und vielleicht ist irgendwo dazwischen der Punkt, der eben den Leuten Respekt abnötigt. Weil was ist schon normal? Normal ist das, was alle tun. Normal ist es 0815. Und wenn man sich normal verhält, ist man ja wie alle anderen auch normal. Dann hast du normal viel Einkommen, normal viel Stress, normal viel Gesundheit, normal viel Lebensqualität. Und dann ist normal kein Maß der Dinge. Das ist normal, ist also für meine Begriffe dann echter Kappes. Dann bist du bei 99% der Weltbevölkerung, die sich irgendwie durchschlagen. Und das Privileg zu haben, eben nicht normal sein zu dürfen, ist, kann man täglich feiern. Pippi Langstrumpf, großes Idol, macht er die Welt, wie sie die gefällt. Und das den einen oder anderen erschreckt es, weil die diesen Freiheitswillen für sich verdrängt haben. Und der eine oder andere hat Spaß dran und sagt, naja, wenn der Uli da in dieser 100-Plus-Community rumtobt, dann will ich da auch mitmachen. Ich will auch nicht normal sein. Also von daher ist das so ein Punkt. Uli, machst du eigentlich ungewöhnliche Dinge, weil du da frei bist? Oder fühlst du dich frei, weil du dir ungewöhnliche Dinge erlaubst? Das ist eine gute Frage. Huhn oder Ei, Ei oder Huhn, Henne oder Ei. Ich glaube, es ist eher das Zweite. Ich glaube, das mag daran liegen, dass ich in einem mega konservativen Haushalt aufgewachsen bin. Also, was sollen denn die Leute denken und so? Mein Opa ist immer damals aufgestanden, hat morgens um 6 Uhr die Fensterläden, die Rollklappläden aufgeklappt und hat sich wieder hingelegt, weil was sollen denn die Leute denken, wenn er als Postbeamter länger schläft? Meine Mutter war sowas von erzkatholisch, die hat sogar beim Baden einen Rollkragenpullover angehabt. Also, ich glaube, das ist auch ein Stück weit Gegenreaktion gegen diesen mega bürgerlichen Haushalt, wo ich extrem wohlbehütet und alles gut groß geworden bin. Aber dieses Wohlbehütet hat natürlich auch seine Grenzen. Und ich glaube deswegen, ich fühle mich frei, weil ich mir ungewöhnliche Dinge erlaube. Und weil ich mir ungewöhnliche Dinge erlaube, werde ich immer freier. Das ist so eine Spirale. Wann hast du denn das erste Mal gemerkt, dass du mit dem üblichen Lebensentwurf nicht besonders viel anfangen kannst? Wann habe ich das erste Mal gemerkt? Ich glaube, das war schon in der Schule. Alleine bei diesem Thema, also Schulsport fand ich immer ganz gruselig. Da steht irgendeiner und schreit irgendwie rum beim Mannschaftssport, hey, abspielt, hin und her, hey, bist du so blöd und keine Ahnung. Also ich habe mich da in diesen schreienden Schulsportarten immer mega unwohl gefühlt. Und deswegen hatte ich einen Riesen-Move, so als, naja, wann war ich dann da, 14, ja, 14-Jähriger, wo ich sowas, über meinen Nachhilfelehrer damals in der Schule, die nannten es ein Nest, da kam eine Wandervogelgruppe und die haben sich da mittwochs immer getroffen. Und die haben erzählt, wo sie überall rumgetrampt sind und welche Bücher die lesen und wie entspannt die auf der Welt unterwegs sind. Und da habe ich gesagt, das zieht mich doch irgendwie deutlich mehr als das Rumgeschreie im Schulsport. Und plötzlich war ich da in so einer Wandervogelgruppe, da war ich 15, nee, 14. Und dann haben wir angefangen, naja, gut, das war dann da wieder. Innerhalb dieser Bubble war das wieder völlig normal, dass man sich am Wochenende an die Straße stellt, irgendwo hintrampt, ein Stück wandern geht, Lagerfeuer macht, im Zelt übernachtet, ja, mit den Jungs dann irgendwie am Lagerfeuer sitzt und sonntagsabends wieder daheim ist, um montags morgens wieder in der Schule zu sein. Dasselbe galt für die Sommerferien. Aus der Schule dann nachmittags an die Straße stellen. Und letzter Ferientag wieder zurück sein. Das hat irgendwie auch immer geklappt. Also da gab es Seltenheit wie Verzögerung. Und wenn man dann plötzlich so durch die Welt unterwegs ist mit keinem Geld, mit 17 hatte ich plötzlich die wunderbare Aufgabe, dass da der damalige, das nannte sich wirklich Fernleinführer, heißt doch immer noch so, dass der dann sagte, nee, er will ab, ich könnte das ja machen, mit 17. Und meine erste sogenannte Großfahrt ging nach Griechenland. Ich mit 17, ein 19, ein 22-Jähriger, der Rest war jünger als ich. Und haben wir die erfahrenen 15-, 16-Jährigen mit den 12- und 13-Jährigen zusammen in die Straße gestellt. Da wird sie auch die Krise kriegen. Zwischendurch haben wir den Olymp bestiegen und sind bei einer wilden Tour durch den Peloponnes und Küstengebirge, sind wir fast verdurstet, weil wir für die 15 Kilometer, die eine Strecke waren, zu einem Kloster, so in der Macchia stecken geblieben sind, dass wir tatsächlich viel zu wenig essen, aber vor allen Dingen viel zu wenig zu trinken dabei hatten und haben dann morgens irgendwie den Tau von den Ponchos geleckt. Aber man schlägt sich ja durch. Das sind natürlich Lebenserfahrungen. Zum Glück darf man sie öfter machen. Dinge, die man wiederholt. Aber eigentlich, die kannst du nicht aus dem Lehrbuch holen. Und wenn du mit 17 irgendwie, wir waren zu zehnt, wenn du mit 17 Verantwortung für 9 andere Jugendliche hast und du willst die auch wieder passend bei ihren Eltern abgeben, dann ist es sehr prägend. Und dann ist es auch nicht so verwunderlich, wenn ich das durchziehe. Weil das Maß an Freiheit, das Maß an Lebensqualität, Zeit haben und ohne Geld viel machen. Ich weiß noch, auf der Tour sind wir unter anderem auch in ein Amphitheater eingestiegen, so nachts über den Zaun, weil wir testen wollten, wie hört sich das denn an, wenn da keiner drin ist. Und ich weiß noch, Walter ist unser Studiertester, heute Professor an der Uni in Bonn und Lehrstuhl für World Health. Damals konnte Walter auch schon gut Latein und Griechisch und ja. Dann haben wir den in die Mitte vom Amphitheater gestellt. Wir waren der damals 16. Und dann hat der Verse rezitiert und die anderen haben sich rund um das Amphitheater verteilt und hat jedes Wort verstanden. Spannenderweise, wie das klischeeweise so war, ist natürlich fast Vollmond gewesen. Das sind ja auch so Momente, die kannst du für Geld nicht kaufen. Also von daher, das nicht normal sein, gehört tatsächlich zum Programm. Und wenn man so fragt, sag mal, war das jetzt irgendwie unvernünftig oder für mich völlig logisch? Also der klassische Mensch würde sagen, was der Uli da so treibt, ist völlig unvernünftig, aber für mich ist es völlig logisch. Ich war auch nicht irgendwie besonders mutig oder auch nicht schlecht im Gehorchen. Ich habe nur festgestellt, so richtig in der ganz klassischen, bürgerlichen, braven Gesellschaft fühle ich mich nicht so besonders wohl. Und der Preis des Andersseins, wenn man da so nachfragt, naja, eigentlich hat es keinen. Doch, vielleicht. Man wird zu manchen Partys nicht eingeladen. Ist aber nicht so schlimm. Dafür wird man zu anderen wieder eingeladen, weil die das wieder gut finden. Das sortiert sich im Laufe des Lebens. Wenn man zurückguckt, mit 22 warst du schon Unternehmer. Wie kamst du denn eigentlich dazu mit 22? Du warst ja gerade frisch von den Reisen zurück, kamst frisch aus Südamerika, hat es 9 Monate unterwegs verbracht und zwischendurch irgendwie noch bei Vatern die Lehre gemacht. Wie kam das denn, dass du dann so jung in den Autoteileladen eingestiegen bist? Ja, mal kurzer Sprung mitten ins normale Leben. Mein Vater ist ein arg großzügiger Mensch. Und er wusste ja, ich hatte ihm erzählt während der Bundeswehrzeit, dass ich danach mal weg bin. Ein Jahr oder zwei, weiß man nicht. Und dann hat er gesagt, naja, wenn ich eh schon weg bin, dann könnte ich ja die Lehre bei ihm machen. Also sowas wie unterschreibenden Lehrvertrag. Da buchte auch jeden Monat die Kohle für ab. Und wenn ich arbeite und mal da bin, könnte er mir ja 6 Mark auf die Stunde geben. Und dann kann man das ja intern verrechnen. Und ich sei ja nicht berufsschulpflichtig als Abiturient. Ich könnte ja meinen Bruder zur Zwischenprüfung schicken oder mal herkommen. Naja, und dann gehe ich halt nachher noch ein paar Monate in die Berufsschule und dann passt das schon. Und genau so war es auch. Spannenderweise. 1.1.83, da war ich 21, habe ich die Lehre begonnen Autoersatzteile, Großhandel. Anfang Januar waren wir dann mit einem Kumpel ein paar Monate im südlichen Afrika unterwegs. Ein paar Wochen, Mitte April war ich wieder da. Ein paar Wochen später war ich dann mal 6 bis 8 Wochen Norwegen, Schweden, Finnland und ja, zwischendurch ein bisschen was gearbeitet. Und dann im Herbst hatte man geplant mit 3 Kumpels Südamerika, war ein Weltticket nach Buenos Aires und mal gucken, wie lange wir weg waren. Es war dann Sommer 84, wo ich dann mit Hepatitis wieder zurückkam. Viel Farbe im Gesicht vor der Hepatitis. Jo, und dann war ich ein paar Monate in der Berufsschule, die Zwischenprüfung gemacht. Die Berufsschule hatte dann sowieso, war in dem Rahmen, dass die gesagt haben, wir machen jetzt Prüfungsvorbereitung. Dann bin ich dann dahin gegangen, habe da auch ordentlich teilgenommen, ein paar Sachen gelernt und bin dann in die Prüfung gegangen. Spannenderweise war das mein bestes Zeugnis ever. Also mein Abi war lausigst, ist schon noch übertrieben. 3,2 ist ja kurz vor Durchfallen. Also das war, in Mathe hatte ich so viele Punkte, wie man in der Mittelklasse gerne eine Note gehabt hätte. Ich glaube 2 oder 3. Also das war übelst. Aber da hatte ich plötzlich irgendwie 1-0 schriftlich, mündlich, whatever. Und die IHK war vor lauter Lob und Urkunde und Sonderauszeichnung, hatte gemeint, oh, ich soll jetzt Prüfer werden bei der IHK. Und auch da war es wieder so. Hätte ich ganz ordentlich Großhandelskaufmann gelernt, wäre da in die klassische Sozialisierung gegangen. Ich glaube, viele Dinge hätte ich nicht so gesehen. Und wenn ich da so zurückgucke, so ein Autoteile-Großhandel, naja, ich war 9, als meine Eltern den übernommen haben. Und mit 10 habe ich abends die Kasse gemacht. Anfangs Geld gezählt, später die Belege abgeglichen. Mit 12, 13 mit dem Fahrrad die ersten Ausliefertouren. Man kann ja Satteltaschen dran machen. Mit 15 hat man ja ein Moped, ein Mofa, mit 16 ein Moped. Mit 17 kann man natürlich Auto fahren. Da bin ich ohne Führerschein schon mal die eine oder andere Tour gefahren, wenn der Außendienstler krank war oder wenn es eine Sondertour gab. Das war da irgendwie völlig unauffällig, keine Ahnung. Aber heute würden sie einem die Hände abhacken. Aber das, ich weiß nicht, da waren mal entweder meine Eltern oder ich so entspannt. Und deswegen war ich ja der Meinung, mit Anfang 20 könnte ich in diesen Großhandel einsteigen, weil ich hatte ja schon in Anführungszeichen 10 Jahre Berufserfahrung, was ja stimmt. Natürlich habe ich schon im Lager wegsortiert. Ich wusste, wo alles liegt. Ich wusste, wie die Buchhaltung funktioniert. Ich wusste, wie man Rechnungen schreibt. Ich wusste, wie man Kunden bedient. Ich wusste, wie man Auslieferfahrten macht. Ich wusste, wie man Sachen kommissioniert. Also, wie man auf und zuschließt, wie man Kunden bedient, wo die Kataloge stehen, wie man was zuordnet. Es war ja alles easy peasy. Aber ja nebenbei einfach gelernt. Also von daher war das für mich jetzt kein neues Einarbeiten, sondern einfach nur die Konsequenz zu sagen, naja, okay, dann ist das halt schon ganz gut. Zugegebenerweise hatte ich ja auch schon parallel noch eine Ausbildung zum ärztlich geprüften Gesundheitsberater gemacht und war dann ungefähr auch in der Zeit fertig und hatte dann überlegt, ich könnte irgendwie die Welt retten, wenn ich den Leuten erkläre, wie man besser gesund bleibt, als permanent krank wird. Und habe dann mal ja parallel noch angefangen, mich um einen Studienplatz zu bewerben für Medizin und habe auch tatsächlich im Losverfahren, da war ich dann 24, habe ich einen Studienplatz geschossen und auch angefangen zu studieren. Und weil ich aber auch da wieder nicht normal war, weiß ich noch, die erste Vollversammlung in frischen Studenten, da steht vorne einer und sagt, irgendwie, wir hatten früher mal so eine Arbeitsgemeinschaft Alternative Medizin. Wer hat denn Bock, da mitzumachen? Und irgendwie war mein Arm oben und plötzlich hatte ich diese AG am Hacken. Aber war cool, das waren die besten Studienkontakte in der Zeit. Hat auch immerhin 3 Semester gehalten, bis ich dann zu der Erkenntnis kam, also das hat mit Gesundheit wenig zu tun, was ich da studiert hatte, habe ich wieder nicht ins System gepasst. Ich wollte ja eigentlich den Leuten helfen, gesund zu werden und nicht zu gucken, wie man Krankheiten verwaltet oder Symptome bekämpft. Das hatte ich ja mühsam in dieser Ausbildung zum ärztlich geprüften Gesundheitsberater gelernt. Und wenn ich in damaligen Begriffen hätte irgendwie von Igelleistungen leben wollen, naja. Mir war klar, wenn man als Arzt sich um Gesundheit kümmert und die Leute gesund erhält, auch, sorry fürs Lästern, würde ich ja den Rest meines Lebens in gebrauchten Käfer fahren. Das fand ich jetzt nicht so angemessen. Und wenn ich jetzt eh schon Zusatzleistung verkaufen muss, dann kann ich auch in den Autoteile-Großhandel wechseln. Habe ich dann gemacht. Und dann ging's los.
100 plus, raus aus dem Hamsterrad.
Mal Frage. Mr. Hamsterrad, das ist jetzt ziemlich normal. Das Ungewöhnliche ist plötzlich nicht mehr dein Verhalten, sondern das eigentlich Verrückte ist, was als normal gilt. Du warst mit 27 der Mr. Hamsterrad, zumindest sagst du das in deinem Buch so. Der Mr. Hamsterrad. Warst du damit erstmals ein ganz normaler Unternehmer? Natürlich never ever. Also wie sah denn dein Alltag aus? Was lief denn nicht ohne dich? Und naja, wie wird man denn zum Mr. Hamsterrad? Also wenn ich was mache, dann mache ich das immer richtig. Und in diesem Autoteileladen waren wir damals noch sehr analog unterwegs. Und was macht man denn als klassischer Juniorchef? Man kümmert sich um IT, man kümmert sich um Marketing und ein Stück weit um Außendienst. Und wir hatten keine IT-Lösung. Ich habe ja davon keine Ahnung. Also hatte ich den Job, ein erstes ERP oder CRM-System einzuführen, wo mit Lagerhaltung, mit Fortschreibung, mit Rechnungen schreiben, mit digitalen Lieferscheinen, tatsächlich eine digitale Struktur. Da habe ich mir auch sehr viel Mühe gegeben und mich da richtig reingekniet. Das war auch ein gutes Projekt, absolut. Das hatte den großen Vor- und den Nachteil. Der Vorteil für mich war, ich hatte plötzlich Macht. Außer mir wusste niemand Bescheid. Ich war the one and only, der Einzige, der sich in dem System auskannte. Ich hatte meine Nummernsysteme, meine Preissysteme, meine Lagersysteme. Ich wusste alles. Und genau das war das Problem. Alle 2 Sekunden kam mir jemand fragen zu sagen, Uli, wie geht denn das? Uli, wie funktioniert das, 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 das? Wir sind vor lauter Einführung dieses Programms leider nicht dazu gekommen, das irgendwie so in die Breite zu ziehen. Und es war auch sehr komplex tatsächlich. Wenn du von handgeschriebenen Barverkäufen und handgeschriebenen Lieferscheinen plötzlich auf so ein System umstellst, wir waren ja damals schon fast 20 Mitarbeiter, das war schon relativ heftig. Und sowas von irgendwie User Experience oder irgendwie was für Vernünftiges erklären oder Videos aufnehmen, nee, das war Hallo 1985. das gab alles sowas nicht, nee. Und dann hat man ja gleichzeitig noch den Struppel, habe ich ja im Buch Die Ein-Tage-Woche gut beschrieben, mit den Dingen so mit Vater und so, bei uns macht man das so und das macht man nicht so. Da hat man ja relativ viel traditionelle Kämpfe so zwischen Vater und Sohn. Auf jeden Fall war es dann so, weil es so hektisch war, kam ich morgens so zwischen 6:30, 7 und blieb dann so bis um 12, aber 12 war eben nicht mittags, sondern mitternachts. Und so gingen die Jahre dahin. Es war sehr stressig. Das Stressigste war eigentlich gar nicht die Menge der Arbeit, sondern das permanente Verteidigen von, ich wollte die Strategie ändern. Wir hatten, also wirklich, das war ein Geldwechselgeschäft. Die waren alle permanent und andauernd im Stress, bis hin so Dinge wie, weiß ich noch, unser einer Mensch im Verkaufen, lieber Karl, der Moneyback. Wenn der völlig durchgedreht ist, dann hat er einfach den Telefonhörer in den Mülleimer geschmissen und hängt er da an der langen Spiralschnur. Und dann, das war so, wir hatten 6 Amtsleitungen, die haben alle permanent geklingelt. Da war ein Endverbraucher dran, da waren die Niederlassungen von großen Daimler-Benz oder MAN, PKW und LKW, jeder musste alles können. Wir haben an jeden alles verkauft. Es war Bienenschwarm, würde ja noch positiv summen. Es war die reine Stressmaschine für alle. Und der Kampf zwischendurch zu sagen, nee, lass uns auf ein paar Kundengruppen verzichten, wir schmeißen die Endverbraucher raus, wir sortieren PKW und LKW, wir haben einen Stamm für LKW und einen Stamm für PKW-Leute, wir konzentrieren uns hier auf schneller wieder auf der Straße und hier konzentrieren wir uns auf die Dienstleistung für die freien Werkstätten und hören auf, permanent alles an alle verkaufen zu wollen und am Ende nirgendwo Geld zu verdienen. Also das Anstrengendste war tatsächlich der Fight mit meinem Vater und seinen Eleven. Und das absolute Downlight war 1988, da war ich also 26 Jahre alt. Von 15 Mitarbeitern haben wir in diesem Jahr 12 ausgetauscht. Wir hatten im April eine Kündigungswelle zum 30.06., sodass klar war, ab 1. Juli werden, wenn sich nichts ändert, 6 Amtsleitungen unbesetzt bleiben, weil alle Verkäufer gekündigt hatten. Die haben es einfach nicht mehr ausgehalten, diesen ganzen Knatsch zwischen Vater und Sohn. Und dann musste ich irgendwie meinem Vater tatsächlich eine Alternative setzen und zu sagen, entweder führst du oder ich, aber zu zweit führen wir hier gar nichts mehr. Ich habe das nett beschrieben, so nach dem Motto, wir machen das wie im Kreml und im Weißen Haus. Jeder von uns kriegt ein rotes Telefon, aber nur noch meins hat eine Wahlscheibe. Das fand er völlig unlustig. Und er fand es auch ganz unlustig, dass ich mir den anderen Coach geholt habe. Und den eigentlichen Ausschlag für ein permanentes Umdenken war dann der Dr. Derbolowski hieß er. Ein Coach. Psychopädie hieß seine Methode. Und da sagte er irgendwann mal, sagen Sie mal, Herr Zimmermann, mögen Sie sich eigentlich? Wie ich mich jetzt? ja. Sag ich, wie jetzt? Ernsthaft? Ja, klar. Sag ich, wie kommen Sie auf die Frage? Sagt er, ist relativ einfach. Wenn Sie sich selber mögen würden, wird es vielleicht Ihren Mitarbeitern auch leichter fallen, Sie zu mögen. Also das war ein ziemlicher Schlag ins Kontor. Aber er hatte recht. 100 Pro. Und die Geschichte für die andere, die kennt ihr ja mit dem, das war ein paar Wochen später, nachdem ich den dann wie heimschicken musste, weil er zu teuer war, habe ich dann angenommen, den Volkmar von Richthofen. Der muss damals so alt gewesen sein, wie ich heute ungefähr. Ein sehr vornehmer, sehr distinguierter, älterer Herr, wenn man so will. Der kam immer mit einer weißen Ente angefahren und hat mir dann die Geschichte vom Freiherrn von Richthofen erzählt, weil er gesagt hat, wenn ich so einen Stress habe, dann will er mir mal die Geschichte vom Gutsverwalter seines Großonkels erzählen. Die kennt er ja, die Anekdote war ja am Ende. Frau Baronin wollte wissen, was der Typ eigentlich den ganzen Tag macht, dafür, dass der ja ein fettes Gehalt kriegt und auch noch einen der ersten VW-Käfer als Dienstwagen hat. Und dann ist sie wohl auf den Acker gelaufen, irgendwie sehr spektakulär, hat sich neben die Mannschaft gestellt und der Gutsverwalter hat die Arbeiten verteilt, die Leute haben sich getrollt und dann hat sie ihn wohl angebefzt. Und was machen Sie heute den ganzen Tag? Und dann kam jetzt der Satz, der dann tatsächlich, das war der life-changing Moment für den Rest meines Unternehmerlebens. Und dann hat er angeblich der Frau Baronin sehr souverän geantwortet. Sehr geehrte Frau Baronin, ich verteile immer alle Aufgaben so, dass keine übrig bleibt. Und dann ist sie wohl völlig aufgeregt zu ihrem Freiherrn gelaufen und hat ihr Leid geklagt. Und der muss wohl nur von der Zeitung aufgeguckt haben und sowas gesagt haben wie, lieben Dank, Schatz, dann weiß ich jetzt, dass ich den richtigen Mann eingestellt habe. Und genau da ist der Groschen gefallen. Das war der Beginn der Eintagewoche. So, und jetzt, Uli, jetzt wird es ja schon wieder unnormal. Jetzt hast du das beschlossen. Jetzt wird es ja wieder unnormal, dass du zukünftig alle Arbeiten verteilen willst und keine übrig bleibt. Wie setzt man das denn durch? Wie erzählst du es deinen Mitarbeitern? Was hat sich dann im Unternehmen geändert? Weil das war ja dann wieder nicht normal und sehr ungewöhnlich. Was hast du denn, in Anführungszeichen, dir dabei gedacht? Gute Frage. Mir war ja irgendwie zwischendurch klar geworden, in dem ganzen Stress mit meinem Vater und mit den Mitarbeitenden und mit den Kunden, dass so ein Unternehmen ja ein echtes Hamsterrad ist. Man rödelt rund um die Uhr und am Ende gucken auf das Konto und bleibt noch nicht was übrig. Also alles das, was ich in der Berufsschule gelernt habe, ich habe Tonnen von Seminaren besucht. Meine Frau hat gemeint, ich wäre ein Seminar-Junkie. Ich habe Tonnen von Geld für Workshops und für irgendwas ausgegeben. Unsere Mitarbeiter hatten schon Angst, wenn der montags morgens wieder kommt. Hoffentlich war der nicht schon wieder auf dem Seminar. Ja, stimmt alles. Aber ich habe es deswegen gesucht, weil mir klar war, der klassische Businessweg, also das normale Geschäft, funktioniert einfach nicht. Deswegen schreibe ich ja jetzt auch gerade das Buch Unternehmer Reset, weil der ist ja in den letzten, es sind ja über 30 Jahre, fast 40, der ist ja nichts besser geworden. Nichts. Die Leute arbeiten viel, 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 viel mehr als früher. Es kommt noch weniger bei rum und alle sind mega im Stress. Burnout-Quoten, also mal Weltmeister, und Herzinfarktquoten unerreicht, kein Bock auf Arbeit. Da kann man doch keiner wirklich erzählen, dass das normal gut ist. Also musste ich ja unnormal werden. Ist ja die logische Folge. Oder wenn ich das normal mache wie alle anderen, jeder dritte Mann kriegt einen Herzinfarkt und jeder fünfte Krebs. 40% der Mitarbeitenden haben Burnout und 33% der Unternehmer. Das ist normal. Also muss ich ja unnormal werden, wenn ich mich dieser Statistik entziehen will. Also neben dem, dass ich dann angefangen habe, mich mit auch einer unnormalen Strategielehre zu beschäftigen mit der EKS, war mir auch noch klar, die guckt nur auf Kunden. Mit den Kunden hat man nach im Griff. Also das wurde stückweise besser. Wir haben das sortiert, wie ich das gerne haben wollte. Aber es gab immer noch einen Mega-Engpass. Und der Mega-Engpass war die Interessenslage, die Divergenz zwischen Unternehmerinteressen und Mitarbeiterinteressen. Da hing ja immer noch das Thema, ja, wir müssen ja Gewinn machen. Wir müssen ja Geld sparen. Wir müssen, was mein Vater mir alles in mein Ohr gedröhnt hat. Was wir alles müssen? Nee, müssen wir gar nicht. Oder vielleicht gerade deswegen was anderes tun. Wenn das Unternehmer nur Geld verdient wird, wenn man an Mitarbeitern kürzt, dann stellt man sich ja die Frage, warum sollen die denn überhaupt hier arbeiten kommen? Also der eigentliche Engpass, fand ich, der größte Engpass, war die Divergenz zwischen den Unternehmer- und den Mitarbeiterinteressen. Und die habe ich versucht zu lösen, indem ich zuerst angefangen habe mit Wunschgehältern, Wunscharbeitszeit, Wunschautos. Und der wirkliche Durchbruch kam erst, als ich die privaten Lebensziele zu Firmenzielen gemacht habe. Die Story habe ich ja anderweitig schon öfters erzählt. Und plötzlich gehen 23 Mitarbeiter völlig andere Wege. Und plötzlich haben wir verdreifacht. Und plötzlich hatte ich meine Ruhe. Und plötzlich hatte ich Zeit. Und plötzlich hat mich keiner mehr gebraucht, weil die Leute für sich und nicht mehr für mich zur Arbeit gekommen sind. Zu glauben, Mitarbeiter kämen für uns zur Arbeit, ja, schon immer schwachsinnig. Es ist sehr naiv zu glauben, dass die für das bisschen Geld, was sie kriegen, auch noch den ganzen Tag sich wirklich reinhängen würden. Aber wenn die wissen, sie können mit dem Hund spazieren gehen, sie kriegen ihre Wunschautos, sie müssen sich halt in Verdienen bringen, das ist aber kein Problem. Das hat ja jeder verstanden. Und das war auch eine einfache Rechnung. Alle Kosten zusammen mal drei ist das, was er Rohgewinn erwirtschaften muss, ob im Außendienst oder im Innendienst. Das war eine relativ einfache Rechnung, immer Faktor 3. Da konnte auch jeder mit. Das ist ja kein Problem. Wenn einer 50.000 Euro verdienen will, dann muss er eben 150.000 Euro Rohmarge machen. Okay, fein. Und wie wir die dann verteilen, die 50.000, über Autos, über Gehalt, über Fahrräder, über who cares, über Urlaube, über Wohnmobil fahren oder es ist völlig, völlig egal. Und plötzlich ist man nicht normal, weil man Dinge tut, die völlig anders sind. Und genau das ist anscheinend ja irgendein Gen, was in mir tickt, zu sagen, okay, prima. Wenn ich anders bin als die anderen, dann bin ich offensichtlich erfolgreicher. Und wenn ich so normal bin wie die anderen, dann falle ich ja gar nicht erst auf. Auch ein komisches Muster. Warum klingt denn eigentlich deine Führungskultur oft so radikal, obwohl sie eigentlich nur menschlich ist? Gute Frage. Warum klingt die so radikal? Weil die, glaube ich, das klassische unternehmerische Denkmuster, das muss ich aber aufpassen, dass ich nicht zu weit aushole, weil ihr das klassische unternehmerische Denkmuster auf den Kopf stellt. Nämlich, der Zweck eines Unternehmens ist Gewinnvermehrung. Und genau da an der Stelle liegt für meine Begriffe der Hase im Pfeffer. Wenn der Zweck eines Unternehmens Geldvermehrung ist, dann muss ich ja zwangsläufig mit jedem streiten. Mit den Kunden um die Preise, mit den Mitarbeitern um die Gehälter, mit den Lieferanten über die Konditionen, mit meinen Geschäftspartnern über die Randbedingungen. Ich muss ja mit jedem streiten, weil ich komme ja aus dem Mangel. Alles, das, was der verdient, habe ich offensichtlich nicht verdient. Und wenn er einen Euro mehr hat, habe ich einen Euro zu wenig. Und wenn wir das umdrehen und sagen, vielleicht sind Mitarbeiter und Unternehmer gar nicht fürs Unternehmen da, sondern das Unternehmen ist vielleicht für uns da. Nee, ganz bestimmt. Unser verlängertes Skelett, verlängerte Arme, verlängerte Beinchen, das Exoskelett, würde man heute so sagen. Das Unternehmen muss uns dienen. Und wenn es mir dient, dann muss es auch den Mitarbeitern dienen. Und plötzlich ist es nicht mehr Gewinnvermehrung, sondern eine nutzenorientierte Umgebung dafür schaffen, dass Leute ihre PS auf die Straße kriegen, deren Potenziale fördern, sie groß machen, den Lebensraum bieten, dass die sich entfalten können, und plötzlich läuft der Laden. Und als ich dann 2001 verkauft habe, ist der wieder auf ein Drittel zusammengebrochen, weil der eine Käufer hat den Handel gekauft und der andere die Gelenkwellenproduktion. Und beide haben alle diese Dinge wieder abgeschafft. Da ging es wieder um pünktlich erscheinen, um geregelte Arbeitszeiten, um, nee, so Quatsch wie Mittagessen vegetarisch, und wir stellen auch wieder Raucher ein, und jeder muss 9-to-5-Jobs machen, und nee, Autos werden abgeschafft und Urlaube mit Wohnmobil sowieso nicht, Kreditkarten werden abgeschafft, Freiheiten werden abgeschafft, Kindergartenplätze werden nicht mehr bezahlt, Altersvorsorge wird gestrichen. Ja, komisch. Und dann sind die auf ein Drittel des Umsatzes zurückgefallen, mit dem großen Nachteil, dass ich ja dann ungefähr 7 Klagen hatte auf Kaufpreisminderung, und ich habe die auf Kaufpreiszahlungen verklagt und war dann 3 Jahre meines Lebens tatsächlich von 2001 bis 2004 mit Klagen vor Gericht beschäftigt, die Kohle einzusammeln, die wir eigentlich vereinbart hatten. Also viel übrig geblieben ist tatsächlich nicht.
100 plus. Lieber mal unvollständig anfangen als perfekt zögern.
Du hast irgendwann, Uli, gesagt, du hast ein Programm entwickelt, das hieß, was heißt immer noch, kaufen lassen statt verkaufen müssen. Was verbirgt sich denn eigentlich dahinter, wenn du auch noch jetzt nicht nur das klassische Unternehmertum, sondern auch noch den klassischen Vertrieb und den klassischen Verkauf in Frage stellst? Was ist denn daran nicht normal? Also, die Fragen sehr gut. Man könnte ja sagen, obwohl ich nicht so scheine, aber tatsächlich bin ich eher introvertiert. Das glaubt mir jetzt kein Mensch, aber das ist so. Es gruselt mich, aktiv Leute anzusprechen, so wie bei einer Netzwerkparty, so von einem Tisch zum anderen zu gehen. Das ist furchtbar. Schweißausbrüche in der ersten Sekunde. Es ist kein Problem, mich auf eine Bühne zu stellen und mir zu sagen, halt eine Stunde einen Vortrag. Alles gut, wenn die Leute mich danach ansprechen, bestens. Aber dass ich irgendwie von Tisch zu Tisch gehe und irgendwie dauerpitche, um Gottes Willen. Und mir ist auch klar, so ähnlich wie bei der Businesswelt zu sagen, ja, Gewinnvermehrung und so. Und wenn man wirklich hinguckt, wer auf dieser Welt will schon ernsthaft, wenn wir über Verkauf reden, was verkauft bekommen? Und wer auf dieser Welt hat denn echt Bock, was verkaufen zu müssen? Also niemand, oder? Also haben wir in dem Autoteileladen angefangen, sowas wie eine Kaufen-Lassen-Kultur einzuführen. Man könnte sagen, introvertiertes Verkaufen. Wie schafft man das, dass die Leute uns ansprechen und wir die nicht ansprechen müssen? Wie machen wir Sog statt Druck? Und als der Autoteileladen seine Käufer gefunden hatte, hatte ich ja viel Zeit und hatte ja schon tatsächlich ab 94, also 2001 haben wir verkauft, und ab 94 hatte ich ja die Idee, das, was wir mal mit dem Verkauf gemacht haben, nicht normal, in Banken als Vertriebstrainer umzusetzen. Und da war Verkaufen müssen völlig normal. Und da komme ich mit dem Kaufen lassen, und das war wieder völlig unnormal. Das hat die Welt auf den Kopf gestellt. Neben dem, da hatte ich noch Schuhe an, aber neben dem hatte ich damals auf den Tagungen schon nie eine Krawatte an. Auch nicht normal. Da war ich immer auch der einzige Unnormale bei 200 Leuten auf der Tagung. Und wenn man dann erklärt hat, nee, Verkauf funktioniert so nicht, weil niemand auf der Welt will was verkauft bekommen oder verkaufen müssen, drehen wir es doch um. So extrovertiert sind die meisten Banker auch nicht. Und tatsächlich, seit 30 Jahren läuft dieses Kaufen-Lassen- statt Verkaufen-Müssen-Programm. Habe ich sogar mal, gab sogar mal Markenzeichen, hat eine Firma mal eintragen lassen. Und die Videoprogramme dazu laufen heute noch, weil das einfach ein sehr menschliches Thema ist, sich nicht aufdrängen zu wollen, dazugehören zu wollen, eher für die Hilfe bezahlt zu werden und faire Spielregeln zu vereinbaren. Inhaltlich musste ich an dem Programm tatsächlich 30 Jahre nichts ändern. Und es läuft immer noch seit Corona als Videokurs und nicht mehr als Präsenzthema. Da hatte ich ja mein zweites Hamsterrad. mit 200 Tagen auf der Autobahn und von einem Auftrag zum anderen und manchmal zwei an einem Tag. Und da weiß man ja auch abends nicht mehr, ob man Männchen oder Weibchen ist. Also das ist dann auch schwierig, wenn man seine Familie maximal dann am Wochenende mal kurz sieht. Und wenn mich jemand fragt, was ich zwischen meinem 45. und 55. Lebensjahr gemacht habe, Aufträge abgerockt. Ich kann es noch nicht mal sagen. Also das waren relativ heftige Jahre. Haben viel Geld verdient, das war alles gut. Aber genossen? Nö. Also das war eine spannende Erfahrung. Etwa die letzten 30 Jahre etwa 6.000, richtig gehört, 6.000 Bankunternehmergespräche begleitet als Coach, vorbereitet, nachbereitet, konzeptionell Gedanken gemacht, wie das funktionieren kann. Da muss man ja als Interviewer die Frage stellen, jetzt warst du ja nie Banker und hast jetzt 6.000 Gespräche geführt in 250 Banken, Deutschland, Österreich, Schweiz. Da war es ja auch nicht wirklich normal. Nee, war ich nicht. Und genau da ist es schon wieder das Alleinstellungsmerkmal. Ich bin immer noch tatsächlich seit 30 Jahren der Einzige, zumindest mir bekannt, der einzige Trainer im Banken- und auch Versicherungsumfeld, der nicht aus dem Banken- und Versicherungsumfeld kommt. Der einzige, der in der Firmenkundenwelt unterwegs ist, der selber Unternehmer war und ist. Das ist ein absolutes Alleinstellungsmerkmal. Und die Banken, die das haben wollen, und ein paar begleite ich ja schon seit über 20 Jahren, die finden genau das gut, weil ich eben nicht normal bin. Normal kennt jeder. Da waren sie wieder. Die Momente von nicht normal. Und dieses Eckige, dieses Profilierte, dieses Anders als andere. Ich bin ja weder als Großhändler ordentlich sozialisiert worden, noch habe ich das Thema Bank gelernt. Ja klar, empirisch. Ich habe immer nur aus Unternehmersicht hingeguckt und genau das ist dann wieder das Alleinstellungsmerkmal. Und deswegen kann ich auch Führungskräfte darin trainieren, wie sie denn eine nutzenorientierte Führung in der Bank umsetzen. Wie meinte neulich mal ein Entscheider einer größeren Bank, die hatten auch über Jahre, die habe ich auch sicher 15 Jahre begleitet, der Gute ging in Ruhestand und hat mir dann seine Nachfolger präsentiert, weil da gingen noch ein paar andere Teamleiter mit in Urlaub und hatten in Rente und dann haben die mir ein neues Team präsentiert. Dann habe ich ordentlich meine Honneurs gemacht und denen erklärt, wie das denn so funktioniert in Banken meiner Sicht nach. Mit dem Förderauftrag, mit der Kundennutzenorientierung im genossenschaftlichen oder im öffentlichen Auftrag der Sparkassen, dass sie ja keinerlei Vertriebsauftrag hätten. Also Vertrieb so im Sinne von Vertreiben, von leere Landschaften schaffen, von vertriebenen Tricks. Das geht natürlich Leuten erstmal sehr gegen den Strich. Wenn sie dann offen genug sind, um zu verstehen, dass das eigentlich tatsächlich, es gibt keine genossenschaftliche Bank, wo im Paragraph 1 Leute vertreiben steht. Da steht Förderauftrag. Das heißt, Leute nach vorne bringen, Leute groß machen, Unternehmer erfolgreich machen. Im öffentlichen Auftrag steht auch nicht vertreiben, sondern Zugang zu Finanzmitteln schaffen bei Sparkassen. Und wenn man dann natürlich völlig provokativ außerhalb jeder Aktivität von den Verbänden argumentiert, sortiert sich der Markt. Die einen würden mich am liebsten steinigen. Da gab es auch schon wilde Aktionen. Ich war immer sehr zivil. Aber ich wurde auch schon mehrfach abgemahnt oder sonst irgendwie ermahnt, mich anständig zu benehmen und nicht so provokative Sachen zu sagen, die gegen Vertrieb. Wir wären ja eine Vertriebsorganisation und man würde schon gerne weiter mit mir zusammenarbeiten, aber ich müsste mich dann schon mäßigen. Ja, hat sich dann auch früher oder später erledigt. Und andere finden es total cool, weil die merken, die wollen auch in 100 Jahren noch in den Spiegel gucken können. Und die haben eine Verantwortung für das, was sie da an finanziellen Dingen für Menschen an Öffnung haben. Und diese Führungskraft, er sagte dann nach dem Gespräch, tatsächlich sehr spontan, sagte, ist alles cool, was ich da erzähle. Und er kann das jeden Tag nachvollziehen. Komma aber, dann müssten sie ja ihre ganze Führungskultur auf den Kopf stellen. Da habe ich gesagt, ja. Und so weit wären sie noch nicht. Aber ob wir in Kontakt bleiben könnten, können wir natürlich alles gut. Das passt schon. Aber da merkt man, dass das natürlich für die Leute sehr krass ist. Wenn man da so einen Stachel ins Fleisch legt, zu sagen, der ist nicht normal. Nee, ist er nicht. Naja. Das sind ja auch zusammen. Mal wieder Frage aus Interviewersicht. Irgendwann im Leben von dir tauchte mal die EMA, die Elektromobilität für alle EG auf. Was war denn die Idee hinter der EMA und wieso war die denn genossenschaftlich organisiert? Und was war denn da schon wieder nicht normal? Was war denn die Idee? Ja, tatsächlich. Die EMA war eine gute Idee, finde ich heute immer noch. Hat zwar nicht funktioniert, aber ich hätte mich geärgert, wenn ich es nicht gemacht hätte. Ich war damals auch nicht normal. Tesla-Zulassung 267 in Deutschland. Also einer der ersten, die gesagt haben, E-Autos ist cool, die Sonne scheint, ich mache mal PV-Anlage auf Dach, ich fahre demnächst mit Strom und ich muss nicht mehr irgendwie das Geld irgendwie in dubiose Systeme außerhalb der normalen Rechtsstaatlichkeit schicken und jeden Tag 100 Millionen Barrel übers Meer fahren lassen und Teil davon sein, wie das hier spektakulär und CO2-schädlich verbrannt wird. Muss ich nicht haben, ich bestelle einen Tesla. Damals haben wir tatsächlich noch Ladesäulen gesucht. Und dann war die Frage, wieso machen das nicht mehr? Und da ich ja eh schon aus der Finanzwelt kam und einen Haufen Banken kannte, habe ich gedacht, okay, wir gründen eine Genossenschaft und da werden die Banken Mitglied. Die sitzen auf den Unternehmern und alle Unternehmer werden früher oder später das Thema haben, dass sie sich mit Mobilität ihrer Mitarbeiter auseinandersetzen müssen. Und der Job der EMA war, ich bin ja auch so ein Finanzbastler, wie schafft man das denn, E-Autos, neue, weil gebrauchte gab es ja damals nicht, neue E-Autos billiger zur Verfügung stellen zu können als gebrauchte Verbrenner. Und in meiner Naivität, und visionär bin ich ja manchmal auch, war ich dann der Meinung, könnten sich ja prima die Banken daran beteiligen und die könnten dann ganz toll ihre Kunden mitbringen und dann könnte man das aufrollen. Naja, immerhin. Wir hatten fast 90 Mitglieder, das war gut. Eine Bank davon, da haben wir auch CO2-freie Rallyes gemacht und. Bis dann der Vorstandsvorsitzende in Ruhestand ging und sein Nachfolger davon genau nichts hielt. Ja, schwierig. Und dann war noch, also das ist auch eine eigene Story, aber das ein oder andere baute sich auf und fiel dann wieder zusammen. Wir hätten 2020 eigentlich durchdachten können und wollen, aber dann sind es gleich zum Anfang Januar 5 große angezettelte Projekte. Die sprengen jetzt den Rahmen, aber das wäre ziemlich geil gewesen. Die sind aus diversen Gründen nicht zustande gekommen. Manchmal waren es Gesetzesänderungen, manchmal waren es einfach persönliche Befindlichkeiten. Und spätestens Corona hätte uns aus dem Feld geschossen. Also haben wir die 2020 im März begonnen abzuwickeln und dann war das Kapitel leider rum. Das hat mich ein paar Jahre meines Lebens, 5 Jahre gekostet, unfassbar viel Geld. Aber ich hätte mich tatsächlich geärgert, wenn ich das nicht angefangen hätte. Ich glaube, die hätte immer noch eine Chance. Zumindest waren wir streckenweise auch mal mit der Hotel for EV, mit einer Hotelplattform, wo man als Elektroautofahrer Hotels mit Ladesäulen gefunden hätte. Da waren wir mal mit 1200 Hotels auf der Webseite, waren wir mal mit Deutschland Marktführer. Der Charge Map hieß da, glaube ich, Charge Hotels, sorry. Der war Europamarkt besser, aber in Deutschland hatten wir mit 1200 Hotels auf der Website, hatten wir mehr. Haben aber auch blöderweise nie in Fliegen gekriegt, irgendwie zu viel angezettelte Baustellen, aber ja, war ein spannendes Abenteuer. Ja. Du sag mal, Olli, ist denn eigentlich eine gute Idee immer automatisch auch ein gutes Unternehmen? Nee, natürlich nicht. Warum scheitern denn gemeinschaftliche Projekte manchmal gerade daran, dass sich alle einig sind, dass die Idee großartig ist, aber am Ende läuft nichts? Das ist tatsächlich eine extrem gute Frage. Da habe ich keine Antwort für. Ich habe ja viele gemeinschaftliche Projekte angezettelt und bin ja auch mit der 100-Plus-Community auch wieder in einem genossenschaftlichen Projekt unterwegs. Ich glaube tatsächlich, das liegt an der Sozialisierung. Die allermeisten sind irgendwie auf Einzelkämpfer getrimmt und haben ein großes Verdachtsmoment, wenn es darum geht, wir machen was gemeinschaftlich. Man kommt irgendwie zu kurz, man kommt aus dem Mangel und wenn die anderen gewinnen, das kostet für meine Begriffe unendlich Potenzial, weil wir alle unter unseren Möglichkeiten bleiben. Und statt aus zwei Stärken eine Turbostärke zu machen, die alle boostet, halbieren wir uns, weil jeder für sich selber alles alleine machen will. Und ich glaube, dass das in den Schulen, in den Kindergärten, in den Unternehmen, in den Betrieben einfach eine falsche Sozialisierung hat. Und die Kollegen, die früher neue Bundesländer und Co., die haben das andere krasse Gegenteil, dass das Individuum plötzlich völlig untergeht, weil alles irgendwie gleichgeschaltet werden muss. Die kriegen das andere hin. Ein Mix von beiden wäre wahrscheinlich gut gewesen. Aber tatsächlich, es sortiert. Und die Leute werden bleiben, die das aushalten. Und wenn ich bei der 100-Plus-Community gucke, Kooperation statt Konkurrenz, was das für ein Drama ist für viele Leute, wenn ich ihnen erkläre, sie könnten als Impulsgeber gerne kommen und sie können auch gerne Zugriff zu unseren wunderbaren Unternehmern haben, aber sie bringen bitte zwei mit, dann können sie kommen. Wenn ich sofort Funkstelle, tschupp, da kann ich das Licht ausdrehen. Fällt die Farbe aus dem Gesicht. Offiziell sagen sie, ja, das ist toll, weil es kuratiert ja tatsächlich und schützt vor permanenten Bitchen und so. Sag ich, ja, bring zwei mit, alles gut. Also, wirklich mitgebracht? Null. Und dann merkt man, wie, ja, man bringt sich ein und das ganze Know-how. Aber tatsächlich, die Fähigkeit zu sagen, wenn 3, 4, 5 Trainer was zusammentäten und jeder bringt seine 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20 Unternehmer mit, Unternehmen haben alle immer die gleichen Probleme, nur jeder Trainer kann das nicht alle lösen. Jeder hat eine andere Spezialisierung. Und zu hoffen, dass man in der gemeinschaftlichen Arbeit einen höheren Nutzen stiften könnte, als jeder für sich alleine, ohne was zu verlieren. Der Glaube daran, dass der Kuchen größer werde und nicht die Stückchen weniger, das scheint den meisten nicht zu gelingen. Vielleicht waren die früher nicht genug auf Fahrt. Mit Jungs irgendwie Berge bekraxeln oder an der Straße trampen oder wie auch immer. Da haben wir eine andere Sozialisierung erfahren. Da wussten wir die allermeisten Dinge. Hätten wir erstens alleine nicht angefangen, zweitens nicht alleine zu Ende gekriegt und drittens nicht so viel Spaß gehabt. Aber das ist halt, wenn jeder alleine für sich alleine kämpft, dann sind am Ende wenigstens alle müde. Ist ja auch was. Sorry. Uli, du lebst mit 9 Familien in einem Wohnprojekt auf dem Gutshof Kasabacher Mühle. Mal ehrlich gefragt, warum tut man sich das freiwillig an? Sagen wir mal so. Unsere Tochter war damals 3 Jahre alt und meine Frau und ich waren uns sicher, dass wir nicht im Rhein-Endhaus oder Rhein-Mittelhaus mit einem Passat-Kombi vor der Tür und im Carport, das war uns zu normal. Und wir wussten, mit einem Kind sind wir mit 2 Selbstständigen schon hart an der Grenze. Wir müssen in ein Umfeld ziehen, wo andere Kinder sind, wo unsere Tochter, die Leonie, mit anderen Kindern groß werden kann. Und da kam meine Frau irgendwann mal aus dem Bioladen zurück und brachte so einen Zeitungsartikel mit. Im Schrot und Korn hieß das Blatt damals noch. Und sagte, guck mal, da ist nicht weit weg. Sollen wir da mal hinfahren? Und meine Frau hat einen Termin gemacht für Samstagnachmittags. Dann sind wir hier hingefahren. Also jeder, der Ahnung von Immobilien hat, hätte die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Aber es hatte Charme. Man so sagt, den morbiden Charme. Einer alten Immobilie, eines alten Gutshofs. Man musste die Schönheit schon suchen oder finden, aber die hatte einen anderen Charme. Und der Charme war, dass sie erzählt haben, ey, wir sind jetzt hier, sie waren damals 3 Familien, wir nehmen noch 3 Familien auf, wird da vielleicht nochmal 3. Jeder kann sich in seine Ecken so bauen, wie er das will. Wir suchen Familie mit Kindern, die können hier gemeinsam groß werden. Hinten machen wir einen Kaffee rein und da machen wir das und da vorne war mal ein Reitplatz und da war das und da war jenes. Und montags haben wir zugesagt. Frei von jedem Verstand. Und es war eine gute Entscheidung. Definitiv. Wir sind seit 25 Jahren hier. Es hat 14 Jahre gut funktioniert. Und zwischendurch waren wir mit der ein oder anderen Familie schon zweimal beim Oberlandesgericht. Familien, die ihre eigene GmbH verklagen. Es ist manchmal etwas gestört. Aber das macht nichts. Es ist trotzdem gut. Weil die Tiere vom Haus, die Kinder, wenn da damals in den Anfangszeiten, die waren alle mini klein, das waren also Toddler. Und plötzlich hast du irgendwie 10 Kinder mit Spaghetti, Tomatensauce, hast du dir am Tisch sitzen. Da gab es den Ponyclub, da haben die Geschichten vorgelesen. Dann sind die mit Hasen und Ponys durch den Stall gedüst. Das Leben ist ein Ponyhof. Und der Preis dafür war in Zahlen halt jetzt, dass irgendwelche bockigen, altwerdenden Menschen meinen, sie müssten irgendwie auch da. Es gibt Leute, die sind hierher gezogen in Gemeinschaft. Nee, ich will aber meine eigene Heizung. Nee, ich will meinen eigenen Mülleimer. Oh, mein eigener Briefkasten. Nein, da muss aber ein Strich hin. Nein, da darf bitte keiner hingehen. Da denke ich, hä? Sagt eigentlich völlig mich schon. Also der Sozialisierungsgrad für Gemeinschaft. Und das heißt nicht, dass ich ein Heiliger wäre, um Gottes Willen. Aber der Sozialisierungsgrad für ich lebe in Gemeinschaft, der ist noch, hat noch viel Luft nach oben. Und dass Freiheit auch Verantwortung bedeutet und Freiheit wovon oder Freiheit wofür. Die meisten verstehen nur Freiheit wovon. Freiheit wofür heißt ja auch Verantwortung übernehmen. Da kaufen wir ernsthaft eine Heizungsanlage, die 4000 Quadratmeter heizen könnte. Nee, ich will aber meine eigene Heizung. Also diese Anlage betreiben wir jetzt noch mit 4 Familien, weil die anderen festgestellt haben, nee, da müssen wir ja Abrechnungen zusammen machen. Nee, da müssen wir ja mal das und da müssen wir jenes. Denke ich, oh, okay, da muss man eben jeder eine eigene Heizung kaufen, jeder sein eigenes Pelletlager haben. Das ist ja ähnlich wie der eigene Briefkasten und die eigene Mülltonne. Fragt mich einer, warum man dann nicht besser in einer normalen Einfamilienhaussiedlung wohnen würde, wo man ordentlich einen Zaun drumherum ziehen kann, wo man Türchen zumachen kann, wo man sein eigenes hat, wo man ganz bestimmt nicht gestört wird. Es ist brutales Sozialschmarotzertum. Brutal. Die positiven Sachen nehmen alle Leute gerne mit. Aber sobald dann der Preis zu bezahlen ist, man muss sich einbringen, man muss sich manchmal auch anpassen, man muss sich ein Stück weit, manchmal ist die Gemeinschaft eben wichtiger als das Einzelinteresse. Und da hört es dann auf. Jo. Das haben wir zum Beispiel auch früher in der Wandervorgruppe sehr schnell gelernt. Du kannst nicht mitten auf einer Wanderung, wenn du eine Woche vorher, eine Woche hinter dir und eine Woche vor dir das nächste Dorf hast, da kannst du plötzlich keine Einzelallüren haben. Da geht man mit. Da gibt's auch kein extra Essen. Dann ist das Essen da, was wir gekauft haben. Es gibt auch kein extra Wetter. Es regnet oder die Sonne scheint oder irgendwas anderes. Da bist du eben mittendrin. Und das hält man eben aus. Das hat auch noch keinem geschadet. Aber wenn man hier permanent Sonderlocken drehen kann, dann schaltet es aus. Und wo kracht es denn da immer mal wieder? Genau bei diesen Sonderlocken. Bei, ich hätte gern schon von allem das Beste, aber bitte immer ohne Nachteile. Also wenn das was kostet, nee, dann sind wir nicht dabei. Neulich so eine Aktion, da hat sie mich wieder. Ja klar, Pellets, der LKW kommt, Einfahrt freischneiden und das sind ja hier 200 Meter. Wie wollen wir den freischneiden auf 4 Meter Höhe? Natürlich kann ich da mal eine Stunde oder zwei mit Freischneider rumlaufen, aber wie soll ich das denn schaffen? Also habe ich dann in völliger Alleinaktion habe ich dann jemand angerufen und geguckt, wer macht denn diese Böschungen frei und habe dann tatsächlich noch mittwochabends um 22 Uhr einen Landwirt engagieren können, der Böschungen freischneidet und die Durchfahrt für den nächsten Pelletslieferung, so ein, klar, diese großen LKWs. Und dann habe ich allen Mail geschrieben zu sagen, habe ich alleine entschieden, ist auch kein Problem, die 300 Euro zahle ich. Ihr könnt euch beteiligen, aber irgendwie damit über Kopf und in 4 Meter Höhe und auf irgendwelchen Hängern stehen mit Leiter und dann fällt wieder einer runter und bricht sich einen Arm oder so. Nee, haben wir alle schon gehabt, brauchen wir nicht mehr. Da kommt auch echt 2 Minuten später, ja, dann muss ich ja zahlen. Tja, okay, dann zahle ich halt. Ich habe es ja beschlossen. Dann kamen Mails nach dem Motto, ja, nee, da wäre die Vorgehensweise wäre nicht in Ordnung. Das sind dieselben Leute, die mir erzählen, dass das nicht in Ordnung war, die sich an keine Spielregel halten, die wir gemeinsam beschlossen haben. Das sind so Parkregeln, keiner hält sich dran. Es sind so Außengestaltungsdinge. Der gesagt hat, nee, ich zahle das nicht, der hat als allererstes diese Regel gebrochen. Da sind plötzlich Antennen am Haus, da wird plötzlich ein Auto geparkt, wo keins hingehört. Da wird plötzlich Platz okkupiert, der immer völlig unabgesprochen ist. Aber mir dann gleich dazu erzählen, das wäre völlig nicht einverstanden. Jo, kann man machen, muss man nicht machen. Aber genau an so Stellen, Einzelaktionen von mir, kann man ja so sehen. Das ist auch so. Alles, was abgesprochen ist, dauert ewig. Und am Ende hält sich keiner dran. Und was nicht abgesprochen ist, praktische Lösung, wird entschieden. Ich hätte es ja durchgezogen. Ich habe den ja bezahlt, hab den engagiert, ich hätte noch bezahlt. Das ist dann plötzlich nicht in Ordnung. Und das sind Menschen einfach nicht konsequent. Spannend. Also wenn das die Frage war, sie scheitert tatsächlich an den einzelnen Befindlichkeiten der Menschen. Das Positive mitnehmen und sobald es irgendeinen Schmerzpunkt hat, Geld, Mühe oder so, die jetzt nicht wirklich Pläsier sind, dann gehen die Leute in Deckung. Ja. Ja. Uli, dann nochmal eine andere Frage. Lassen wir mal das Wohnprojekt mal weg.
100 plus auf den Punkt.
Barfuß am Strand statt Anzug im Hamsterrad, hat es eben gesagt, morgens, wenn keiner da ist am Strand, auch mal eine Runde nackt joggen gehen. Wo ist denn da die Freiheit? Was ist denn das, was sich da treibt? Draußen schlafen, früh am Strand sein, reisen, wandern, Natur. Was ist denn das, was dich da treibt? Ich glaube tatsächlich, dass das Unmittelbare, das sich aussetzen, das Spüren, das in Kontakt gehen, dass das tatsächlich einen Unterschied macht. Wenn ich nach dem Regen barfuß joggen gehe, dann merke ich, da ist warmer Asphalt, da ist kalter, da ist nasses Gras, da ist trockener Boden, da piekst es. Das sind mehr Sinneswahrnehmungen, als die allermeisten Leute so über Monate haben, weil die ihre Füße immer da in bequeme Schuhe packen. Morgens am Strand, wenn keiner da ist, Sonnenaufgang, in die Wellen springen, eine Runde laufen, es ist niemand da, ich störe niemand. Neulich war es lustig, ich jogge da so vor mich hin, da ist wirklich keiner. Vielleicht kommt da mal irgendwie in 100 Metern, 500 Metern an einem Hund vorbei und plötzlich schießt da in abartiger Geschwindigkeit ein Fahrradfahrer vorbei und hält dann noch so einen Daumen nach oben und sagt, ey, cool. Das ist sehr unmittelbar. Du springst in die Wellen, du läufst am Strand lang, die Sonne geht auf, es wird warm, Luft gekühlt und Luft getrocknet. Das sind so, ich sag mal, Gefühlslagen, die hat man normalerweise nicht. Geheizt, gekühlt, wohltemperiert, immer in Ordnung, keine irgendwie die Auseinandersetzung mit was anderem, die findet ja für die meisten Leute gar nicht erst statt. Also wie grandios das ist, Freiheit zu erleben, erlebst du in den Momenten. Oder wenn wir in der Wüste unterwegs sind, ich will ja nie im Jeep sitzen. Ich sage immer, wie komme ich da hoch? Die fahren ja nicht schnell. Da sitze ich oben auf dem Auto, wenn wir zum nächsten Retreat in der Wüste sind. Da sitze ich oben auf dem Ersatzreifen, mit Decke drüber, irgendwie die Füße einkrallen an einem Gitter und dann, die fahren nicht schnell. Ist auch noch nie einer runtergefallen. Und plötzlich sitzen dann fünf oder sechs andere auch oben und sage ich, ey, wie geil ist das denn? So Wüstenwind in der Luft, die Haare flattern. Das ist, da ist Leben. Da ist unmittelbar, da ist Sein. Da bist du. Und deswegen finde ich, das sind die Momente, die einen Unterschied machen. Wenn wir mal dann noch eine neue Frage stellen, Uli, die da heißt, was hat denn dieses Anderssein mit Unternehmer-Reset, mit der Ein-Tage-Woche, auch mit der 100-Plus-Community zu tun? Wann hast du denn die Erkenntnis, dass aus deinen persönlichen Erfahrungen eigentlich nicht nur einzelne Unternehmer, sondern eigentlich das ganze System ein Reset braucht? Was ist denn im alten Unternehmerbild verkehrt? Warum verschleißen sich Unternehmer? Warum verschleißen wir Mitarbeiter? Warum werden schlechte Gewohnheiten zur Unternehmenskultur? Was sind denn so die alten Codes, Programmiercodes? Was wären denn neue? Ist denn Unternehmer-Reset der Versuch, Unternehmertum normaler, unnormaler zu machen oder endlich wieder menschlicher? Ja. Ich glaube, das ist tatsächlich das Programm. Ich hatte es ja eben schon mal so kurz angedeutet aus der Autoteile-Welt und das ist ja jetzt schon fast 40 Jahre her. Was ist in der Zeit besser geworden? Nix. Der normale höher, schneller, weiter Wahnsinn nimmt ja seinen Lauf. Und in der letzten Zeit mehr denn je. Es wird ja noch viel unverhohlener, wenn man nach Amerika und andere Leute guckt. Früher haben die immer noch erzählt, sie würden Demokratie bringen, aber heute ist es reiner Neokolonialismus. Da wird einfach zugelangt und ist die Macht des Stärkeren und fertig. Da nimmt doch keiner mehr irgendwelche Rücksichten. Und das System ist darauf ausgelegt, dass die paar, die mehr Macht haben, die anderen permanent irgendwie, nehmen wir das Wort ausbeuten, das hört sich jetzt sehr sozialistisch und kommunistisch an, aber wenn man die Fakten einfach anguckt, dann sieht es so aus. Gerüchteweise hat vor 2 Jahren in Davos jemand die Welt erklärt und gesagt, komm Leute, das hat er natürlich sicher schicker gemacht, aber so im Rahmen des Great Reset war auch klar, dass sich die Welt verteilen wird. Und der Redner hat gesagt, es wird so sein, 5% werden reich und im Wohlstand und in Freiheit leben und 95% nicht. Und dann hat wohl einer die Hand gehoben und gefragt, ja, was machen denn dagegen? Und dann hat der Typ gesagt, nix. Sorgen Sie dafür, dass Sie bei den 5% sind. Mehr können Sie nicht tun. Ja. Oder vielleicht doch. Und ich glaube, als Mittelständler können wir was tun. Und das ist so mein Credo. Ich glaube tatsächlich, Oasenmodell, jeder von uns kann in seinem Umfeld, das kann die mini-kleine Oase sein, der Uli alleine oder sowas wie die paar Dutzend Leute in der 100-Plus-Community oder vielleicht auch ein paar tausend Unternehmer, wenn sie denn wollen. Die haben ein Umfeld. Die haben ihre Kunden, die haben ihre Lieferanten, die haben ihre Mitarbeitenden. Die Mitarbeitenden haben ihre Familien. Und in dem Umfeld können wir wirksam werden. Alles darüber hinaus ist Nonsens, haben wir keine Wirkung. Aber wenn ich Leute einstelle, um persönlich reicher zu werden, merken die das. Und wenn ich Leute einstelle, um ihnen einen Job zu geben, um Potenzial zu erheben, um zu sagen, lass mal aus deinen Stärken und meinen Bedarfen, lass mal ein Geschäft machen, du kriegst Kohle, ich krieg das. Ich schaffe dir ein Umfeld, wo du dich einbringen kannst, wo du wachsen kannst. Wenn wir gut sind, klären wir auch noch die Lebensziele und gucken, was können wir im Unternehmen denn dafür tun, dass die Menschen ihre Lebensziele erreichen und deren Familien auch. Was können wir noch mit Spenden und Co. bewegen? Wir haben ja hier auch einen gemeinnützigen Verein auf der Mühle, der seit auch über 30 Jahren toben da 3.000 bis 5.000 Kinder an Bachspielplätzen, Waldspielplätzen, keine Ahnung warum. Weil solange es uns gut geht, können wir was zurückgeben. Und wenn es nur ein mini kleiner Beitrag ist, es ist da kein Problem. Gelegentlich kriege ich ein bisschen Kohle, an jedem Wochenende versorge ich Tiere. Das ist vielleicht keine großartige Leistung, aber ein kleiner Puzzlestein davon, dass dieser Lobby für Kinder seit über 30 Jahren seinen Job machen kann. Mehr ist es ja nicht. Und wenn man guckt, wenn das eben schon mal erwähnte klassische Business-System, Money-Making, Gewinn steigern, höher, schneller, weiter. Wenn das, und über die Folgen haben wir ja gesprochen, oder werden sie auch im Buch, das erste Drittel geht ja darum, warum braucht man ein Unternehmer-Reset im nächsten Buch. Wir waren noch nie so unattraktiv wie heute. Es will keiner mehr Nachfolger werden, weil die Leute sich die Frage stellen, für die 3 Euro mehr die Familie aufgeben, die Freiheit aufgeben, mich vom eigenen Unternehmen versklaven zu lassen, um dann wie mein Chef am Ende am Unternehmen zu kleben und nichts im Leben gehabt zu haben, außer vielleicht einer volleren Geldbörse und noch nicht mal das an manchen Stellen. Wem opfern wir denn da was? Die Fragen sind ja mehr als vernünftig. Und deswegen braucht es für meine Begriffe ein Reset. Und zwar so vollständig, dass wir, ich nenne es gerne, immer eine urenkeltaugliche neue Wirtschaft schaffen. Und das geht nicht mit dem großen Bang. Das geht hier einer, da einer, da einer, da einer, hier eine Insel, da eine Insel, da eine Insel, noch eine Insel, noch eine Insel, noch eine Insel. Wenn viele kleine Unternehmen sagen, ich will meine Lebensqualität zurück als Unternehmer, ich gönne das meinen Mitarbeitenden, wir sorgen gemeinsam für Potenzialentfaltung, für das Unternehmen ist der Rahmen, in dem wir uns alle bewegen, verwirklichen, entfalten können. Und natürlich müssen wir damit Geld verdienen, weil wenn ein Unternehmen pleite ist, kann es für niemand sorgen. Lufthansa-Prinzip, erst die Sauerstoffmaske selber aufsetzen und dann die anderen retten, das ist ja völlig normal. Aber Sauerstoff nur für sich zu reklamieren und die anderen verhungern zu lassen, das ist eben nicht normal. Oder es wäre dann wieder das neue Normal. Und da hat man genau wieder die Unterscheidung zwischen normal und nicht normal. Und ich glaube, wir brauchen ein neues Normal. Das neue Normal müsste eine sozialisiertere, eine fairere, eine werteorientiertere, eine offenere Gesellschaft sein als dieser klassische, völlig anachronistische Kampf, die da oben, wir hier unten oder andersrum, das Wohlstand auf Kosten von und nicht zum Nutzen für entsteht. Ich glaube, da braucht man einige Resets. Ich werde sie ja im Buch beschreiben, also die Bugs, die wir da drin haben. Und wenn wir so wollen, der Mega-Bug ist, der alte Bug ist, wir machen alles, um Geld zu verdienen, um Gewinn zu vermehren. Und der neue Bug müsste sein, wir tun das alles, um einen gemeinsamen Win-Win-Nutzen für alle zu stiften. Nutzen für die Kunden, Nutzen für die Mitarbeitenden, Nutzen für die Lieferanten, Nutzen für die Gesellschafter, Nutzen für die Gesellschaft und selbstverständlich auch Nutzen für uns selbst. Und wenn wir in Win-Win und in Nutzen denken, haben wir gar keinen Stress. Und dann ist alles gut. Und wenn wir Ausnahmen machen zu sagen, ja, aber mein Gewinn muss aber höher sein als deiner, ist ja gegönnt. Wenn er zum Nutzen von anderen einen höheren Gewinn macht, hat er offensichtlich einen höheren Nutzen gestiftet. Wenn er auf Kosten anderer den Gewinn macht, hat er ein Mehrfachverliererspiel gestartet. Dann ist er vielleicht irgendwann mal der reichste Mensch auf dem Friedhof, aber vielleicht nicht der glücklichste gewesen. Wie hieß der Podcast neulich? Du brauchst keinen dritten Porsche, wenn beim ersten schon der Beifahrersitz leer ist, weil man mit dir gar nicht was zu tun haben will. Das ist der andere Preis. Letztes Kapitel. Die 100-Plus-Community, was hatten die mit dir zu tun? Warum braucht ihr denn jemand, der immer unabhängig sein wollte? Warum braucht er es plötzlich? Warum brauchst du plötzlich eine Gemeinschaft? Was hat dir denn gefehlt? Warum ist es eine Genossenschaft? Wieso steht da Kooperation statt Konkurrenz? Warum kommt bei euch Geben vor Nehmen? Warum gehört die Community den Mitgliedern? Was funktioniert da gut? Wo hakt's? Was ist denn schwieriger als erwartet? Was aus der EMA und dem Wohnprojekt kannst du da mitnehmen? Naja. Ist die 100 Plus jetzt der Gegenentwurf zum einsamen Unternehmer? Oder ist es dein nächstes großes Experiment? Wahrscheinlich ist es von allem etwas. Also ich glaube grundsätzlich, sehr grundsätzlich, ist der Mensch ein soziales Wesen. Der braucht Gemeinschaft. Und so wie das über archaisch gesehen, über Jahrtausende war, sind es kleine Gruppen. Achtergruppen, Zehnergruppen. Da kennst du jeden. Das ist übrigens auch die Größe von den Fällen, wo man früher unterwegs war. Und ein paar Achtergruppen und die Häuptlinge sind wieder irgendwo in Achter- oder Zehnergruppen und organisieren dann, wie das bei den Germanen war, ein Ting oder was auch immer. Und ich glaube, in so Einheiten, wo man sich persönlich kennt, wo man sich persönlich schätzt, wo man die Stärken der Leute kennt, das ist das, was den Homo sapiens auch hat überleben lassen und den Neandertaler aussterben lassen. Der Neandertaler war alleine unterwegs. Der war uns körperlich weit überlegen. Aber der Homo sapiens hat gewonnen, weil er gemeinsam gejagt hat. Weil sie gemeinsam die Stärken genutzt haben. Und deswegen glaube ich immer noch an Gemeinschaft. Schon immer. Die Gemeinschaften, die ich mir gesucht habe, waren vielleicht anders als die normale. Häppchen essend und Sektflöten trinkend mit 1000 Unternehmern in einem Raum ist nicht mein Wohlfühlambiente. Dann eher am Lagerfeuer sitzen mit 8 Leuten und eine Flasche Rotwein kreisen lassen. Das ist schon eher das. Alles gut. Man kann sich ja seine Welt schaffen. Und ich glaube tatsächlich, dass wir eine gewisse Verpflichtung haben, aus unseren Stärken was zu machen. Und wenn das möglicherweise eine von mir wahrgenommene Stärke ist, eben aus diesem Anders Impulse zu setzen, die Leute inspirieren, die sie zusammenführen. Ich habe ja neulich den Podcast hier, Podcast Folge Nummer 6, der wirkliche Wert einer Community, da habe ich ja ein paar Fallbeispiele erzählt. Und wenn man dann mitkriegt, was man so bewirkt, dann macht mich das glücklich. Das macht mich erst zufrieden. Dann merke ich, ich baue zwar keine Häuser, die man sehen kann, und bin auch kein, wie der Nachname vermuten lässt, Zimmermann, ich bin auch kein Handwerker, aber Netzwerker, der Leute zusammenbringt, der guckt, wie man Synergien stiftet, der Wert darauf legt, dass man in Gemeinschaft mehr bewegt als alleine. Das macht mir Freude, das bringt mich weiter, das bringt auch andere weiter, und dieses Erleben, das ist einfach gut. Und auch wenn es natürlich immer mal wieder Enttäuschungen gibt und immer wieder geben wird, ich muss das ja nicht aufhören. Und das ist auch keine Massenbewegung. Wir haben 4,5 Millionen Unternehmer in Deutschland. Naja, jetzt haben wir vielleicht 45. In der Community vielleicht sind es auch schon irgendwann mal, sind es vielleicht auch 450. Wenn man da mal runterrechnet in Promille, das ist ziemlich wenig. Und vielleicht hat man ja mal ein Promille, dann wären es 4.500. Oder ein Prozent mit 45.000. So groß muss der Marktanteil gar nicht sein. Und irgendwann macht es plupp. Und dann haben wir zumindest mal mit den Unternehmern, die sich darauf eingelassen haben, für die und mit denen eine andere Welt geschaffen. Ein Win-Win-System. Und dann, glaube ich, habe ich meinen Beitrag geleistet. Also mehr ist es, glaube ich, nicht. Dass es leicht werden würde, habe ich nie erwartet. Und dass wir plötzlich eine Massenbewegung haben, auch nicht. Wo es hakt, ist wie überall. Beitrag zahlen kann der ein oder andere oder auch nicht. Bei sich einbringen oder Commitment, das normale Leben. Bei manchen ist es mehr, bei manchen ist es weniger, und es ist völlig in Ordnung so. Das ist, wir müssen nicht eine große Mission aufmachen. Das ist eine Einladung für Leute, die freiwillig mitspielen wollen. Wir werden jetzt nicht wie die, wie die Freikirchen mit weißem Hemd und schwarzen Aufkleber und Rucksäcken durch die Straßen laufen und irgendwelche Leute bekehren. Die, die mitspielen wollen, sind eingeladen, für eine Zeit mitzuspielen. Und die, die mehr geben wollen, ist gut. Und die nur nehmen wollen, die finden sich sicher besser auch in anderen Communities wieder, wo sie einfach Kunden abgreifen können und dann ist gut, ohne was geben zu müssen. Das sortiert sich und da bin ich tiefenentspannt. Und wenn es läuft, läuft's. Und wenn es nicht läuft, dann läuft es eben nicht. Aber ich glaube, dass es laufen wird. Das ist so wie bei der Elektromobilität am Anfang. Da gab es mal diese berühmte Rede von der Ketchupflasche, die der Herr Zetsche von Mercedes gebracht hat. Er sagte, du schlägst 23 Mal auf die Ketchupflasche, dann kommt nichts. Und mit dem nächsten Schlag kommt die halbe Flasche. Bei BMW haben sie gesagt, das wäre wie Popcorn. Du tust die Maiskörner in den Topf und ewig lang passiert nichts. Und dann ploppen sie alle auf einmal auf, aber du weißt nicht wann. Und so wird das bei der 100 Plus auch sein. Es wird eine Zeit lang dauern und plötzlich macht es plopp. Oder auch nicht, wenn die Temperatur nicht gereicht hat. Aber ich glaube schon, dass das für die, die mitmachen, und wenn ich die Reaktionen gucke, ey, wir wollen wieder mit über die Alpen, wir wollen mit nach, es ist cool. Weil wir ja Sachen machen, die eben nicht normal sind. Und für die Unternehmer, die das eben normal finden, nicht normal zu sein, für die sind wir perfekt. Und für die sagen, nee, das ist aber ganz komisch, was die machen, ja, dann ist es halt komisch. Dann bleibt das so, wie es ist. Du stellst allen Leuten immer die Frage, blick nach vorne, wo willst du in 5 Jahren stehen? Oder in 10? Das Coole ist, so ungefähr wie jetzt. In 5 Jahren bin ich 69. Wir können sagen, 6, dann bin ich 70. Das, was ich jetzt tue, kann ich auch noch mit 80. Vielleicht bin ich dann immer ganz so schnell auf den Alpen. Aber das Thema Leute vernetzen, Strippen ziehen, Mut zu sprechen, Podcast aufnehmen, Leute miteinander in Verbindung bringen, um die Ecke denken, Sachen anzetteln und laufen lassen. Das kann ich auch noch mit 85, mit 90. So lange werde ich nicht arbeiten. Was sicher klar ist, irgendwann wird mein Ein-Tage-Woche-Unternehmen, Unternehmer-Reset, meine Ulrich Zimmermann GmbH, die wird wahrscheinlich in der 100-Plus aufgegangen sein, weil andere Impulsgeber auch ihre Kunden eingebracht haben, wird da möglicherweise ein größeres Unternehmen entstanden sein. Das wäre so der Plan. Ob in einem Jahr oder in 3 oder in 5, weiß ich noch nicht. Aber wir sind auf dem Weg. So nach und nach werden Menschen wie ich, Trainer, Berater, Coaches, Impulsgeber, aufhören, alles selber machen zu wollen und zu müssen. Die werden sich, die Schlauen, in sowas wie der 100-Plus-Community zusammenschließen. Die werden gemeinsame Webseiten haben, gemeinsame Angebote haben, Synergien haben, weil das einzelne Menschen möglicherweise gar nicht mehr gebucht werden. Wenn wir gemeinsam Unternehmen kaufen und sie nach vorne bringen, wenn wir gemeinsam Nachfolgelösungen mit Banken aufsetzen und sagen, komm, der findet eh keinen Nachfolger. Wir übernehmen den Laden für die symbolischen Euro oder für ein paar irgendwas. Es wird Unternehmen geben, die haben keine Nachfolger. Die können ihr Unternehmen stiften an eine gemeinnützige Stiftung. Dann haben wir Kapital und Bewegung. Wir haben so viele Experten bei der 100 Plus, die sagen können, ich bin der Prozessoptimierer, ich kann Personal, ich kann Steuern, ich kann Marketing, ich kann Führung, ich kann, was auch immer die Leute alle können. Das ist phänomenal, was wir für Cracks in der 100 Plus haben. Und wenn wir die bündeln und die auf, in Anführungszeichen, positiv auf Unternehmen loslassen, zu sagen, nimmt den Laden auseinander, setzt ihn wieder zusammen im Sinne des Unternehmer-Resets, im Sinne einer zukunftsorientierten, zukunftsfähigen, urenkeltauglichen Kultur. Zahl uns nichts. Gib uns ein Stück vom Ertrag. Gib uns ein Stück weit vom Unternehmen. Lass uns davon leben, das wird dich erfolgreicher machen. Du machst jetzt 10 Millionen Umsatz, demnächst machst du 20 Millionen bei gleichen Kosten. Wie viel kriegen wir ab? Wo ist das ein Problem? Es ist keins. Es sind nur wieder neue Denkmodelle, die wir uns erstmal trauen müssen. Banken sitzen im Hunderterpack, im Tausenderpack auf so Unternehmen, die eigentlich froh wären, wenn sie Nachfolger finden würden. Es sind ja über 100.000 Unternehmer, die jedes Jahr abgeben wollen, aber keinen finden. Zigtausend davon werden einfach vom Markt verschwinden. 2 von 3 Nachfolgen scheitern, weil die Unternehmen vorher so hart an den Unternehmern geklebt haben, dass da einfach nichts möglich war. Und deswegen glaube ich, dass die 100 Plus sie wird sich verändern. Wir werden aus einer Community, wir werden zu einer, wie soll man, zu einem Ökosystem werden, wo Unternehmer und Impulsgeber gemeinsam Mehrwerte schaffen, die sie alleine nie gefunden hätten. Die Unternehmer werden Experten finden, und das tun sie heute schon, die es am Markt normalerweise nicht gibt. Alles unnormale Leute. Impulsgeber werden unnormale Unternehmer finden, zu sagen, oh, der geht mit, der lässt sich ein. Wir finden andere Bezahlsysteme, wir tauschen nicht mehr Zeit gegen Geld, sondern Expertise in Mehrwerte, und aus den Mehrwerten werden wir dauerhaft vergütet. Über Erfolgsmodelle, über Beteiligungsmodelle, da wird es was völlig anderes geben. Dinge, die wir uns heute noch nicht vorstellen können. Und ich glaube, das wird grandios, weil völlig anders, eben nicht normal. Und ich glaube, dass genau da weiterhin meine Zukunft liegt, eben nicht normal. Und wenn der Junge weiter nicht normal ist, dann lassen wir den doch weiter barfuß am Strand laufen oder andere Schwachsinnigkeiten, die ich mal ausdenke. Mein Vater wundert sich immer zu sagen, du fällst ja immer wieder auf die Füße, wie machst du das eigentlich? Ja, genau, frage ich mich auch immer. Aber ich glaube, dieser unbändige Drang nach Leben, nach Freiheit, nach Spaß, nach Freude, nach Erfüllung, das ist das, was, glaube ich, weiterwirken wird. Und ob ich darüber 70 oder 80 oder 90 werde und ob ich dann noch irgendeine Funktion habe, das ist, es wird sich ergeben. Ich feiere jeden Tag, den ich glücklich und gesund hier auf der Erde rumspringen kann, dass uns, und da bin ich mir völlig sicher, dass wir ja hier auf dem obersten Auge der obersten Fettaugen auf der Suppe schwimmen. Und es gibt natürlich Leute, die unendlich viel mehr Geld verdienen als ich. Gibt es. Und es gibt 8 Milliarden, die deutlich weniger verdienen, wenn das das Maß wäre. Ist es aber nicht. Und es gibt ganz viele Leute, die wie ich jeden Tag feiern, dass wir da sind, dass es uns gut geht, dass das so ist, wie es ist. Und das finden die Leute vielleicht auch nicht ganz normal, dass man mit unendlicher Dankbarkeit so einen Job machen kann und sagen, ey, ich habe so viel Spaß an dem, was ich tue. Es ist unfassbar. Nicht immer, aber fast immer. Also, das war das Interview mit mir selber. Der Junge ist ja nicht normal. Ich hoffe, ihr habt den kleinen Eindruck bekommen über das, was haben wir denn da für ein Fröschchen? Genau. Und in dem Sinne wünsche ich dir auch den Mut, nicht ganz normal zu sein. Deine Ecken zu haben, deine Kanten zu haben, sie zu zeigen, sie rauszulassen und im Idealfall damit was Gutes zu bewirken als Win-Win für alle anderen. Also, mehr und wert, habt eine gute Zeit. Genießt die 100 plus. Ladet gerne Leute ein, die auch nicht normal sind. Weil ich glaube, gemeinsam nicht normal sein, bringt noch viel mehr als alleine nicht normal. Also, habt eine gute Zeit.
Mehr und wert. Wechsel zum Unternehmermensch. Wo bist du Experte und magst andere an deiner Expertise teilhaben lassen? Bring dich gerne ein. Gemeinsam in der 100-Plus-Community erreichen wir unsere Lebensziele leichter, menschlicher, nachhaltiger. Gemeinsam erfolgreicher sein. Die 100-Plus-Community. Mehr Lebensqualität für Unternehmermenschen wie dich. Wenn du auch dazu gehören willst, melde dich gleich hier an. www.100plus.community